Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 10 Jahre nach dem Mauerfall ist das letzte große Verfahren um die Todesschüsse an der innerdeutschen Grenze abgeschlossen. In einem Revisionsprozess bestätigte der Bundesgerichtshof heute die Freiheitsstrafe gegen den früheren DDR-Staats- und Parteichef Grenz. Er muss für 6,5 Jahre ins Gefängnis. Rechtskräftig wurden auch die Urteile gegen die ehemaligen Politbüromitglieder Kleiber und Schabowski. Gegen sie waren jeweils 3 Jahre verhängt worden. Als hochrangige Mitglieder der DDR-Staats- und Parteiführung, so der BGH, seien die drei für das Grenzregime und damit auch für den Schießbefehl verantwortlich zu machen.
Mit dem Spruch der Richter steht fest, Egon Krenz muss wirklich ins Gefängnis. Bis zuletzt hat er die Verantwortung für die Toten an Stacheldraht und Mauer weit von sich gewiesen. Der Kalte Krieg, der eiserne Vorhang, all das hätte nicht in der Verantwortung des Politbüros gestanden. Krenz, der gleichzeitig Mitglied im Nationalen Verteidigungsrat war, sieht daher das Urteil als politischen Machtbeweis.
Ich hatte nie Illusionen, wie die herrschende Politik mit uns umgehen wird, wenn sie Zugriff auf die frühere DDR bekommen. Und dies ist ja nicht ein Urteil der Justiz, die hat es ausgesprochen. Dieses Urteil geht ja zurück auf die politische, auf den politischen Willen der Politik der Bundesrepublik Deutschland.
Auch die beiden anderen Angeklagten Günter Kleiber und Günter Schabowski, der heute nicht in Leipzig erschienen war, sind nun rechtskräftig wegen Totschlags an DDR-Flüchtlingen verurteilt. Daran kann auch eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof nichts ändern, wie von Egon Krenz angekündigt. Die Angeklagten, so die Bundesrichter, standen am Anfang der Befehlskette, die zu den Schüssen an der Mauer geführt hat. Die Politbürokraten aber verweisen auf die Sowjetunion und deren Verantwortung. Ich denke, dass wir die Zeit des Kalten Kriegs hinter uns haben. Wir haben es überlebt. Das war eine schwere Zeit. Aber jetzt müssen wir in die Zukunft schauen. Nicht Rache, sondern Gerechtigkeit zählt für ehemalige Bürgerrechtler.
Von mir aus könnten Krenz und Co. jetzt begnadigt werden. Denn es kommt nicht darauf an, dass sie dieses Urteil wirklich absitzen, sondern es kam darauf an, ihre Verantwortlichkeiten ganz klar festzustellen.
Ein Kapitel der DDR-Vergangenheit ist damit am Vorabend des 10. Jahrestags des Mauerfalls abgeschlossen worden.
Wegen der tödlichen Schüsse auf einen Flüchtling in Berlin vor 25 Jahren ist heute in Neuruppin ein ehemaliger DDR-Grenzkommandeur verurteilt worden. Das Landgericht verhängte 18 Monate auf Bewährung gegen den heute 65-Jährigen. Er erhielt damit dieselbe Strafe wie die beiden Grenzer, die unter seinem Kommando auf den Flüchtling geschossen hatten.
Für seine Verdienste um die Wiedervereinigung ist dem früheren amerikanischen Präsidenten Bush in Berlin die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen worden. Bürgermeister Diebken bescheinigte dem damaligen US-Präsidenten, ohne ihn hätte die Einheit nicht so schnell und reibungslos vonstatten gehen können. Der ehemalige Bundeskanzler Kohl würdigte Bush als unbeirrbaren Fürsprecher der deutschen Einigung. Der Geehrte bedankte sich auch auf Deutsch für die Auszeichnung.
Ich bin ein sehr glücklicher Ehrenbürger von Berlin.
Die Bundesregierung hat noch einmal Zeitungsberichte dementiert, wonach Panzergetriebe an Pakistan geliefert werden sollen. Ein Außenamtssprecher erklärte, der zuständige Bundessicherheitsrat habe die Rüstungsgeschäfte eindeutig abgelehnt, sowohl direkt als auch indirekt. Die Berliner Morgenpost hatte berichtet, die Teile würden über Südkorea nach Pakistan gebracht. Das Blatt beruft sich auf die tabellarische Entscheidungsliste einer Sitzung des Bundessicherheitsrates von Ende Oktober. Unklar ist, wie Unterlagen aus dem geheimtagenden Gremium an die Öffentlichkeit geraten konnten.
Es gibt eine undichte Stelle in Berlin. Der Verteidigungsminister ist auf das Thema nicht gut zu sprechen. Rudolf Scharping heute demonstrativ wortkarg.
Ich gebe grundsätzlich über geheimtagende Gremien keine Auskunft. Der Bericht der Berliner Morgenpost trifft nicht zu.
Also keine Panzer für Pakistan. Doch fest steht, bereits zum zweiten Mal sind geheime Dokumente aus dem Bundessicherheitsrat an die Springerpresse lanciert worden. Diesmal geht es um eine Liste von Rüstungsexportvorhaben, genehmigt oder nicht, von Saudi-Arabien über die Türkei bis nach Pakistan. Besonders begehrt Bundeswehrpanzer. Der Regierungssprecher dementiert.
Ich mag über eine solche angebliche Liste hier nichts sagen, weil ich sie nicht kenne. Und insofern kann ich es auch nicht kommentieren, ob es sich dabei um Richtigkeiten oder Unwahres handelt.
Und das ist bereits alles, was an Aufklärung heute kommt. Begründung: Die Sitzungen des Bundessicherheitsrates seien streng vertraulich.
Es ist ein unglaublicher und ungeheurer Vorgang, dass aus offensichtlich engsten Regierungskreisen Geheiminformationen veröffentlicht oder auch falsch deklariert werden. Ich kann nur sagen, dass der Versuch, Rot-Grün an der Frage Rüstungsexporte scheitern zu lassen.
Für die Bundesregierung ist die Sache brisant. Jetzt soll Otto Schily, der Bundesinnenminister, beauftragt werden, die undichte Stelle zu finden und rechtliche Schritte zu prüfen.
Im koalitionsinternen Streit um einen Ausstieg aus der Atomenergie haben die Grünen baldmöglichst einen genauen Zeitplan gefordert. Noch in diesem Jahr müsse klar gesagt werden, wo es langgehen solle, sagte Vorstandssprecherin Radke heute in Berlin. Berichte, sie habe mit einem Bruch der Koalition gedroht, wies sie zurück. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Schwanhold mahnte die Grünen, die eigene Regierung nicht durch unpassende Äußerungen unter Druck zu setzen. Die CDU hat sich in der Steueraffäre um ihren früheren Schatzmeister Kiep für eine rasche und lückenlose Aufklärung ausgesprochen. Die Partei bekräftigte heute, nichts von unlauteren Finanztransaktionen Kieps gewusst zu haben. Unklar ist nach wie vor, was aus der 1 Million Mark geworden ist, die über den Waffenhändler Schreiber geflossen sein soll. Die SPD will der CDU bis Ende der Woche Zeit geben, befriedigende Auskünfte zu geben. Anderenfalls erwägt sie, einen Untersuchungsausschuss zu beantragen.
Die Spur der verschwundenen Millionen führt in diese Bank im Herzen von Frankfurt. Hier wurde der eigentlich als Parteispende für die CDU ausgewiesene Betrag eingezahlt. Das hat inzwischen der Wirtschaftsprüfer Horst Weihrauch eingeräumt, der seit Jahren als Spendensammler für die Union agierte. Gegenüber der Parteiführung erklärte er,
dass das Geld in der Tat auf ein Treuhand-Anderkonto gegangen ist und dass dieses Geld später an bestimmte Personen verteilt wurde, auf Aufforderung von Herrn Kiep. Es bleibt ein Widerspruch, was die Frage einer Spende anbelangt und die spätere Verwendung.
Die CDU-Führung ging heute deutlich auf Distanz zu ihrem früheren Schatzmeister Walter Leisler-Kiep. Man müsse Schaden von der Partei fernhalten, so die Devise. Deshalb verlangte die Generalsekretärin von der Justiz Aufklärung bis zum Wochenende. Doch die Staatsanwaltschaft in Augsburg will sich so nicht drängen lassen. Die Ermittlungen gegen Kiep liefen weiter.
Wir werden so ermitteln, wie es unsere Möglichkeiten erlauben, und da lege ich mich zeitlich nicht fest und lasse mich selbstverständlich auch nicht in einen Zeitrahmen pressen.
Zwar wurde die Million offenbar auf Weisung von Schatzmeister Kiep an der Parteikasse vorbei umgeleitet. Unklar bleibt aber die Frage, warum ein Waffenhändler überhaupt einen so hohen Betrag für die CDU übergeben hat. Kurz nach der Lieferung von 36 Spürpanzern an Saudi-Arabien.
Der Streit zwischen der EU-Kommission und der Bundesregierung um die Regionalförderung verschärft sich. EU-Kommissar Monti drohte Deutschland heute mit einem Stopp der Hilfen, sollten sich Bund und Länder nicht auf eine Einschränkung der Fördergebiete einigen. Nach Ansicht der EU entsprechen die deutschen Pläne nicht den vereinbarten Vorgaben.
Viel Zeit bleibt nicht mehr, harte Bandagen. Die Kommission hat heute den westdeutschen Ländern angedroht, die Subventionen für die Regionalförderung ab dem 01.01.2000 zu sperren. Finanzminister Eichel war aus Berlin gekommen, um zu vermitteln. Vergeblich. Auch nach dem Gespräch mit Wettbewerbskommissar Monti sind die Fronten verhärtet. Es geht dabei um die Frage, wie viel Fördergeld darf ein westdeutscher Ministerpräsident in die Hand nehmen, um in Konkurrenz zu den hochsubventionierten ostdeutschen Ländern eigene Unternehmen im Lande zu halten. Ein Beispiel: Das Land Thüringen darf seine Unternehmen mit bis zu 50% der Investitionssumme locken. Bayern darf das bald, möglicherweise vielerorts überhaupt nicht mehr. Nach den Plänen von Wettbewerbskommissar Monti müssen die westdeutschen Länder die Anzahl ihrer Fördergebiete erheblich einschränken. Berlin ginge in Zukunft leer aus, Bayern müsste halbieren.
Das halte ich für unverantwortlich. Dass hier dann die Europäische Kommission eingreift, ist im Grunde genommen eine außerordentlich große Unfreundlichkeit und wir werden das auch politisch nicht akzeptieren.
Monti müsse nachbessern. Das fordert auch der Bundesfinanzminister und er droht.
Wenn das die Kommission nicht tut und sie erklärt, sie aus ihrer Sicht kann das nicht, dann müssen wir uns den Weg offen halten, zum Europäischen Gerichtshof zu gehen.
Nach Lesart der Kommission hatte die Bundesregierung auf dem Gipfel in Berlin längst eingewilligt, die Subventionen für die westdeutschen Länder erheblich einzuschränken. Nun wolle Berlin sich nicht mehr an die Absprachen halten. Wenn Brüssel hart bleibt, droht in der Konsequenz ein neuer Verteilungskampf zwischen ost- und westdeutschen Ländern.
In einer Erklärung von Paris haben Sozialisten und Sozialdemokraten politische Leitlinien für den Weg ins nächste Jahrhundert formuliert. Auf dem 21. Kongress der Sozialistischen Internationale in der französischen Hauptstadt sprachen sich die Delegierten für eine entschlossene Strategie gegen die Risiken der Globalisierung aus. Die Gestaltung der Gesellschaft dürfe nicht allein den Märkten und neoliberalen Kräften überlassen werden. Die russische Armee hat ihre Angriffe auf Ziele in Tschetschenien weiter verstärkt. Betroffen war auch wieder die eingekesselte Hauptstadt Grosny. Augenzeugen berichten von den heftigsten Angriffen seit Tagen. Daneben gehen die Truppen gegen andere vermutete Rebellenhochburgen vor.
Das Geschoss gilt der Ortschaft Bamut und es trifft. Seit Tagen liegt auch dieses tschetschenische Dorf unter Dauerbeschuss. Es gilt als Hochburg der Rebellen. Die aber haben offenbar längst das Weite gesucht. Aus der Luft schießen die Russen die Siedlungen sturmreif und dann schicken sie sogenannte Säuberungskommandos auf Panzern hinterher. Kleine Kosakensiedlung Asinowskoje ist bislang von Angriffen verschont geblieben, obwohl sie in der Sprache der Militärs ebenfalls als Rebellennest gilt. Russen und Tschetschenen haben hier gemeinsam gewohnt, jetzt lebt hier kaum noch jemand. Ein Säuberungskommando sucht dennoch nach versteckten Kämpfern, fast hilflos wirkt die Aktion. Mitten im Dorf steht eine orthodoxe Kirche. Zuflucht für die wenigen verbliebenen Russen von Asinowskaja. Sie wollten ihre Häuser nicht im Stich lassen, fast alles alte Frauen. Nun wissen sie nicht, wovor sie mehr Angst haben sollen, vor den Angriffen aus der Luft oder davor, dass tschetschenische Kämpfer ins Dorf kommen und sie töten. Stau an der Grenze zu Inguschetien, noch immer wird der Übergang nur sporadisch geöffnet. Immer mehr Flüchtlinge versuchen deshalb, durchs Gebirge in den südlichen Nachbarstaat Georgien zu gelangen. Mindestens 200.000 Menschen sind auf der Flucht. In Moskau wurden heute die westlichen Medien kritisiert. Sie sprechen zu Unrecht von einer Flüchtlingskatastrophe. Russland, so hieß es, habe die Situation im Griff.
Israel und die Palästinenser haben heute ihre neuen Verhandlungen über ein endgültiges Friedensabkommen aufgenommen. Bei einem zweistündigen Treffen in Ramallah im Westjordanland legten beide Seiten ihre Grundsatzpositionen dar und besprachen Verfahrensfragen. Die Atmosphäre wurde als konstruktiv bezeichnet. Die Gespräche sollen am Donnerstag fortgesetzt werden. Bis Mitte Februar wollen die Verhandlungspartner die Eckdaten des Abkommens festgeschrieben haben. Unterzeichnet werden soll es im September. Die chinesische Regierung geht weiterhin massiv gegen die verbotene Falun Gong-Bewegung vor. Wie ein Kabinettssprecher heute mitteilte, wurden weitere 111 Falun Gong-Anhänger verhaftet. Sie wollten gegen das Verbot ihrer Bewegung protestieren. Berichte, denen zufolge Falun Gong-Mitglieder bei der Verhaftung zu Tode gekommen seien, dementierte der Kabinettssprecher. In den vergangenen Wochen hat die chinesische Polizei allein in Peking mehr als 1000 Falun Gong-Mitglieder festgenommen.
Mehr als eine halbe Million Menschen haben heute auf Sumatra für die Unabhängigkeit der Provinz Aceh von Indonesien demonstriert. Sie forderten eine Volksabstimmung wie in Osttimor. Die Massenkundgebung verlief weitgehend friedlich. Anders als bei früheren Protestaktionen dieser Art hielten sich Militär und Polizei heute zurück. Die Regierung signalisierte Entgegenkommen, um eine Loslösung der ölreichen Provinz zu verhindern. Seit den 70er Jahren kämpft eine Unabhängigkeitsbewegung in Aceh für einen eigenständigen islamischen Staat.
Bundesinnenminister Schily hat seine Kritik am Asylrecht in Deutschland bekräftigt. Gegenüber der Berliner Zeitung forderte er eine Überprüfung der derzeitigen Praxis. Nur 3% der jährlich 100.000 Flüchtlinge seien asylwürdig. Bei dem Rest handle es sich um Wirtschaftsflüchtlinge. Man sollte sich, so Schily, durch ideologische Urteile nicht den Blick auf die Realität versperren lassen. Am deutschen Aktienmarkt, der am vergangenen Freitag auf einem Jahreshoch geschlossen hatte, war das Geschäft zu Wochenbeginn ruhig. Der Aktienindex DAX gab um 10 Punkte nach und schloss mit 5.647. Der Referenzkurs des Euro lag nahezu unverändert bei $1.0405. Damit war der Dollar 1,8797 wert.
Weltmeistertitel für die deutschen Florettfechterinnen Monika Weber, Sabine Bau, Rita König und Simone Bauer in Zoll. Die Mannschaft besiegte im Finale die Polinnen. Entscheidenden Anteil an dem Erfolg hatte Sabine Bau, die zuvor schon im Einzelwettbewerb Vize-Weltmeisterin geworden war. Mit insgesamt 6 Medaillen erreichten die Deutschen in der Nationenwertung gemeinsam mit Italien den 2. Platz hinter Frankreich.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 9. November.
Europa ist eingerahmt von Hochs im Westen und Osten und Tiefs im Norden und Süden. Diese Konstellation sorgt dafür, dass Deutschland luftdruckmäßig im Niemandsland liegt. Neutral fällt sich das Wetter trotzdem nicht, denn die Luftmassen sind zurzeit recht feucht. Und genau diese Feuchtigkeit zieht heute Nacht nach Deutschland. Im Osten beginnt es zu regnen. Die Niederschläge wandern rasch Richtung Südwesten, erreichen mittags Bayern und erfassen schließlich auch den Schwarzwald. In den Hochlagen der Mittelgebirge kann Schnee fallen. Nur im Nordwesten wird es etwas heller als im Rest Deutschlands. Der Wind kommt schwach aus nördlichen Richtungen. Heute Nacht 6 Grad in Emden, 8 in Rostock, in Dresden 5 und in München 3 Grad. Die Temperaturen in den Mittelgebirgen um 0. Vorsicht Autofahrer, Bodenfrost möglich. Am Tag erreichen die Werte 10, 11 Grad im Norden, im Süden 3 bis 8 Grad. Auch für die kommenden Tage herbstlich trübe Aussichten mit Regen. Ab Donnerstag wird es kühler.